Ja, wir leben in einer Welt, die zurzeit immer religiöser wird. Das kriegt man bloß nicht mit hier, wo wir wohnen. In Mitteleuropa, in der westlichen Welt, kriegt man das nicht so mit. Aber global ist der Glaube an Gott auf dem Vormarsch, rein statistisch gesehen auch. Zum einen liegt das am Bevölkerungswachstum, also an der Bevölkerungsentwicklung, denn religiöse Menschen haben oft mehr Kinder. Das ist in vielen Teilen der Welt so. Und also im Umkehrschluss in säkularen Kulturen, da hat man oft weniger Kinder. Das hängt mit ganz verschiedenen Dingen zusammen. Das hängt mit Bildung zusammen, mit sozialem Stand und so weiter. Aber faktisch ist es so. Zum anderen liegt es auch daran, dass der Glaube auf dem Vormarsch ist, weil vor allen Dingen zwei Religionen, zwei große Weltreligionen massiv wachsen. Und das ist zum einen das Christentum und zum anderen der Islam. Das Christentum ist die einzige Religion, die vorrangig oder zu einem großen Teil durch Mission und Bekehrung wächst. Und der Islam, der wächst vor allem durch Fortpflanzung. Also die haben einfach sehr viele Kinder, die Völker, die islamisch geprägt sind. Von daher sind das so die zwei großen, Religionen, die auch in diesem Jahrhundert jetzt noch stark an Mitgliedern gewinnen werden weltweit. Also die Frage, wer ist Gott? Und wie ist Gott? Das ist eine Frage, die weltweit hochaktuell ist. Das haben die meisten unserer Nachbarn noch nicht mitgekriegt. Aber ich meine, der Bär steppt schon längst in ganz anderen Teilen der Welt, wenn man schaut, wie sich Asien entwickelt, wie sich Afrika entwickelt. Und dort ist die Frage nach Gott eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie ist Gott? Und die Antwort darauf, wer Gott ist und wie Gott ist, diese Antworten, die fallen natürlich in den verschiedenen Religionen total unterschiedlich aus. Eine der außergewöhnlichsten Beschreibungen Gottes, die sich auch von allen anderen Religionen unterscheidet, soweit ich das einschätzen kann, ist die Art und Weise, wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Jesus stellt uns Gott vor wie kein anderer. Also das Bild, was Jesus von Gott entwirft, was er beschreibt, was er vorlebt, was er erklärt, ist ganz anders als alles, was ich zumindest bisher von anderen Religionen mitgekriegt habe. Er spricht über ihn und er nennt ihn den Vater. Ganz oft. Werden wir gleich noch sehen, wie oft. Und das ist total spannend, Gott als Vater zu sehen. Das alleine ist zwar noch kein Unterscheidungsmerkmal, denn viele Religionen sehen Gott irgendwie in so einer Vaterrolle, aber meistens als Vater der Welt, der Vater anderer Götter, der Vater der Menschheit im Ganzen, aber als mein Vater, also mein persönlicher Vater im Himmel, das ist was, was ich so bisher nur bei Jesus gefunden habe oder in der Bibel insgesamt. Und Jesus selbst, der repräsentiert ja den Vater auch leibhaftig, als er hier auf dieser Erde war. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus. Also wer ihn beobachtet, so wie Jesus gelebt hat, wie er gepredigt hat, alles, was er ausgestrahlt hat, er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dabei stellt er sich aber auch gleichzeitig selbst als den Sohn vor, der Sohn Gottes. Das ist total spannend, das werden wir gleich noch sehen. Das Gesamtthema jetzt in den Wochen ist ja das Reich Gottes als Familie und es beginnt ja schon bei Gott selbst, der wie eine Familie erscheint. Ja, der Vater, der Sohn, der Geist, da werden wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Und wir merken das, also die Hauptbeschreibung Gottes, also wie Gott beschrieben wird von Jesus, aus dem Mund von Jesus, ist die Beschreibung, dass er der Vater ist und er der Sohn, also wie das Urbild einer Familie. So erklärt Jesus Gott als Familie. Und das ist was Einzigartiges, finde ich. Ich meine, gut. Das ganze Thema der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit, das ist für uns ganz schwer zu verstehen, aber man merkt, wie Jesus da ganz viel reinpackt in dieses Thema. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Heiliger Geist, das habe ich schon mal an anderer Stelle so ein bisschen ausgeführt, dass da in der Bibel auch mütterliche Bezüge da sind. Also von daher, zum Beispiel Zinzendorf, der hat es so gesehen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist wie die Mutter. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es ist schon so, dass es in der Bibel da auch viele mütterliche Bezüge gibt. Aber praktisch ist es so, Gott wird beschrieben als Beziehung, kann man sagen. Eine Beziehung in sich. Gott, wie Jesus ihn beschreibt, ist untrennbar mit Beziehung verbunden, mit Nahbarkeit, mit Gemeinschaft. Und Gott hat ja auch die ganze Welt so geschaffen. Es ist alles in Beziehung zueinander. Das, was er hervorbringt, hat immer mit Beziehung zu tun. Das ist spannend. Also die ganze Schöpfung, da interagiert alles miteinander. Alles steht irgendwie in Beziehung miteinander, in den Ökosystemen. Nichts ist isoliert voneinander. Also Isolation ist was, was Gott nicht erfunden hat. Wir müssen es jetzt leben in einer gefallenen Welt, aber es ist nicht Gottes Sinn, in Gottes Sinn gewesen, Isolation zu erfinden und zu schaffen auf dieser Welt. Ja? Die Schöpfung basiert auf Beziehung und der Höhepunkt des Menschseins ist eigentlich Beziehung zu leben. Das unterscheidet uns ja auch von irgendeiner Amöbe oder von Viren oder Bakterien, die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben können, wie bewusst wir auch Beziehungen leben können, nicht nur als Instinkt, so als roher Instinkt, sondern Beziehung wirklich auch mit Liebe, mit Zuneigung, mit Hingabe, mit Vertrauen und so weiter und so fort. Also für Menschen gibt es deshalb ja auch nichts Schlimmeres, als das Beziehung zerbrechen. Das ist so das Schlimmste eigentlich, was passieren kann im Leben, wenn Beziehungen, gute Beziehungen zerbrechen. Wir sind Beziehungswesen und der Grund dafür ist, dass Gott selbst Beziehung ist in sich. Er ist wie eine Familie. Und deswegen ist eben auch die intensivste Beschreibung, die Jesus verwendet, um Gott zu beschreiben, ist die, dass Gott ein Vater ist. Ein Vater steht ja nie alleine, sonst wäre er einfach nur ein Mann. Sondern er ist ein Vater, weil es wiederum um Beziehung geht. Und Jesus hat das gepredigt durch sein Leben und auch durch das, was er gesagt hat. Und diese Rolle des Vaters, die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver anschauen, und schauen vor allen Dingen in die Evangelien, wie Jesus das ganze Thema aufrollt. Ist euch mal aufgefallen, dass es nur eine Stelle gibt in dem Leben, was Jesus mit den Jüngern gelebt hat, wo die Jünger Jesus konkret bitten, ihm was beizubringen? Also sie stellen manche Sachfragen, manche Wissensfragen, die kommen auch zwischendurch, aber es kommt nur einmal vor, dass die Jünger sagen, Jesus, bitte bring uns mal was ganz Konkretes bei. Und ich denke, ihr wisst es vielleicht, das ist da, wo sie sagen, Herr, lehre uns beten. Zeig uns, wie man betet. Ich meine, sie waren Juden, also Gebet an sich wird ihnen nicht unbekannt gewesen sein. Deswegen ist es so verwunderlich, dass sie sagen, Herr, lehre uns beten. Da haben die denn Jahrzehnte ihres Lebens verschlafen mit Synagoge und Tempel und allem drum und dran. Aber offensichtlich war an Jesus seiner Art zu beten was dran, was für die Jünger außergewöhnlich war. Wo die gemerkt haben, im Grunde haben wir von der Art zu beten gar keine Ahnung. So wie Jesus betet, können wir nicht beten. Und deswegen haben sie gesagt, Herr, lehre du uns beten. Und dann ist es ja interessant, sie beobachten also, wie Jesus betet. Und Jesus antwortet darauf dann auch sehr konkret auf diese Bitte, total konkret, denn er gibt ihnen ein Mustergebet mit, das Vaterunser. Und da haben wir es auch schon. Also er demonstriert modellhaft, wie Gebet aussehen kann, wie er Gebet versteht. Und er beginnt mit der Anrede Gottes. Und hier kommt es zu einem sehr wichtigen Akzent, den Jesus jetzt setzt mit seinem Gebetsleben und wie er Gebet vormacht, vorlebt. Jesus sagt, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater. So geht das Ganze los. Unser Vater. Und jetzt muss man noch mit einkalkulieren, Jesus sagt das ja nicht, weil er Gottes Sohn ist und sich das leisten kann, vom Vater zu reden. Er sagt ja nicht, wenn ihr betet, dann betet so, der Vater von Jesus, hallo, hier bin ich, oder so. Sondern er sagt unser Vater. Das heißt, er geht davon aus, dass die Jünger ihn als ihren Vater haben und ihn so anreden können. Er sagt seinen Jüngern, dass sie Gott als Vater ansprechen sollen, dass sie Söhne und Töchter des Vaters sind. Das ist für das antike Gottesverständnis und eigentlich überhaupt in der ganzen religiösen Welt bis heute eine unglaublich intime und persönliche Anrede Gottes. Wenn man mal schaut, wie die verschiedenen Religionen funktionieren, das hat Seltenheitswert, dass man Gott als Schöpfer, als allmächtigen Gott anredet mit mein Vater. Also nicht nur Vater des Universums, sondern mein Vater. Mit der Anrede Vater bringt Jesus uns Gott so nahe, wie kein anderer das tut. Man muss sich vorstellen, dass wir damit davon ausgehen, dass wir Söhne und Töchter von Gott persönlich sind. Ich meine, vermittle das mal damals in der römischen und griechischen Kultur, dass sich die Nachfolger Jesu als leibhaftige Söhne der Götter sehen. Das ist ja für das damalige religiöse Denken voll anmaßend. Sowas Persönliches, sowas Intimes. Und dass sie dann mit Gott auch noch persönlich reden, ihn als Vater ansprechen, keine Priester, keine Orakel, keine Tempeldiener und sonst was, was dazwischen geschaltet ist, sondern sie sagen, mein Vater, unser Vater. Das ist außergewöhnlich. Man hat ja zum Beispiel im Islam auch massenhaft Begriffe für Gott. Also im Koran, das sind über 100 Namen, Bezeichnungen über Gott, die dort vorkommen. Es geht los am Anfang im Namen Allahs, des Gnädigen und Barmherzigen. Und das sind ja schon auch sehr, sehr freundliche Namen über Gott. Aber bei den ganzen über 100 Namen, Vater taucht nicht auf. Vater ist was Besonderes. In der antiken Mythologie, da kennt man Gott, wie gesagt, schon auch als Vater, aber als Göttervater, also Vater anderer Götter, Vater der Welt, Vater der Menschheit, des Universums und so weiter. In Ägypten, die hatten damals auch eine Urgottheit, die als Vater der Götter zählte. Die Griechen, die hatten Zeus als Göttervater. Die Römer, Jupiter, da steckt es sogar im Namen drin. Also Pater heißt Vater, Ju heißt Tag oder Hell oder Licht. Also Jupiter ist sozusagen der Vater des Lichts oder Vater des Tages. Die Germanen, die hatten Tyr, Odin, Wodan und so weiter. Also alles so dieses Vater-Ding ist da schon irgendwie mit drin. Aber bei all diesen Religionen, da kennt man den Göttervater nicht als meinen Vater. So nah wird es dann doch nicht, wie Jesus das hier beschreibt. Dieser unmittelbare persönliche Bezug, mein Vater, unser Vater, den finden wir vor allem bei Jesus. In der antiken Welt findet man das eigentlich nirgends, soweit ich weiß, außer in Israel. Also die Juden, die kannten das schon aus dem Alten Testament. Für die Juden war der Gedanke nicht neu und das Vaterunser ist von daher eigentlich ein zutiefst jüdisches Gebet. Weil im Alten Testament kommt das auch schon vor, aber nicht sehr oft. Das sind wenige Stellen. Also ich habe 27 Stellen gefunden im Alten Testament, wo Gott als Vater, als persönlicher Vater so gesehen wird. Also ein paar Beispiele mal. Es gibt zum Beispiel die Stelle, wo Gott zu David redet über seinen Sohn Salomo. Und dort sagt er, ich will Salomo ein Vater sein und er soll mir ein Sohn sein. Zum Beispiel in 2. Samuel 7, Vers 14 steht das. Oder dann gibt es Psalmen, wo das vorkommt. Psalm 68, Vers 6. Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Oder Psalm 89, Vers 27. Er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Oder noch zwei Beispiele, Jesaja 63, Vers 16, denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name. Und auch andere Stellen, ja, aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind Ton, du bist der Bildner, wir sind das Werk deiner Hände und so weiter. Also es kommt mehrmals vor. Auch in anderen jüdischen Texten habe ich ja etliche stehen, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber von daher, so wie Jesus betet, das finden wir schon im Alten Testament. Also Altes Testament, wir sagen ja lieber Erstes Testament oder erster Teil der Bibel, weil es hängt unmittelbar, untrennbar zusammen. Es ist nicht überholt, sondern es ist der erste Teil und der zweite Teil ist eine Fortsetzungsgeschichte, und nicht ein altes, überholtes, alter, überholter Abschnitt und dann neuer oder so. Aber so wisst ihr, was ich meine mit Altem Testament. Für die Jünger war es nicht überraschend, dass Gott wie ein Vater ist. Aber, und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, Jesus setzt den Schwerpunkt auf den Vater so sehr, dass er damit das gesamte Alte Testament bei Weitem übertrifft. Vater ist der Name, der Titel für Gott, den Jesus mit Abstand am häufigsten verwendet. Er redet ständig vom Vater. Die 3 Jahre, wo er unterwegs war und gepredigt hat, es ging um den Vater, um den Vater, um den Vater, immer und immer wieder. Dieser Schwerpunkt ist unglaublich groß bei Jesus. Also ich habe im Alten Testament, ich kann euch mal das so ein bisschen zeigen, im Alten Testament habe ich 27 Stellen gefunden, wo der Begriff Vater auf Gott bezogen ist. Das ist ja mal so der Anteil hier unten, so der kleine kleine Bereich. Ansonsten, wenn Vater auftaucht, meint es immer Menschen, menschliche Väter im Alten Testament. Also der Begriff Vater kommt über 1200 Mal vor im Alten Testament und davon nur 27 Mal in Bezug auf Gott. Also da seht ihr mal so das Verhältnis. Bei Jesus ist, nochmal zum Alten Testament. Es gibt ja im Alten Testament ganz, ganz verschiedene Bezeichnungen für Gott. Wie gesagt, als Vater wird er angeredet. Das ist vom Anteil her so verschwindend gering, ja immer in der Gegenüberstellung mit anderen Namen, dass es hier schon gar nicht auftaucht. Gott wird da auch genannt, also direkt Gott, Elohim. Das kommt 238 Mal vor. Dann Herr, Adonai. Das ist schon noch ein bisschen mehr, kommt 439 Mal vor im Alten Testament. Und dann Jahwe. Das kommt im Alten Testament 6828 Mal vor. Also es gibt so ein paar Stellen, da kann man sich drüber streiten, aber so, also über 6800 Mal. Und da natürlich dann in unterschiedlichsten Variationen, also Jahwe Zebaoth, Jahwe Rapha und so weiter und so fort. Also ganz viele unterschiedliche Anhängsel noch, wo Gott nochmal charakterisiert wird. Aber wir merken, der Begriff Vater für Gott spielt im Alten Testament eine ganz untergeordnete Rolle im Vergleich zu den anderen Namen. Wenn wir jetzt mal sehen, im Alten Testament 27 Mal und jetzt kommt Jesus. Und wir lesen in den vier Evangelien, was Jesus gesagt hat, was er gepredigt hat. Und Jesus verwendet alleine 183 Mal den Begriff Vater. Im gesamten Alten Testament 27 Mal und Jesus kommt jetzt und alleine im Johannesevangelium 117 Mal der Vater und der Vater. Teilweise in fast jedem Kapitel, also nicht ganz, aber im Johannesevangelium ist es so, es gibt glaube ich nur vier Kapitel oder so, wo der Vater nicht auftaucht. Ansonsten geht es ständig um den Vater. Der erste Satz, den Jesus gesagt hat, der von Jesus überliefert ist, können wir mal kurz so die Geschichte von Jesus durchgehen. Was wird wohl der erste Satz gewesen sein, der von ihm berichtet ist? Es war der Satz, wo er 12 Jahre alt war. Ja, 12 Jahre, vorher werden keine Reden von ihm überliefert. Aber als 12-Jähriger war er verschwunden. Maria und Josef haben ihn gesucht. Und wo haben sie ihn gefunden? Im Tempel in Jerusalem, wo er eigentlich aus Sicht seiner Eltern in dem Moment nicht hingehört hat, sondern er hätte mit nach Hause kommen sollen. Und sie haben sich Sorgen gemacht. Und er sagt zu ihnen als Antwort, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Mit 12 Jahren. Hier geht's los. Die ersten zwei Sätze, die von ihm berichtet sind, er redet davon, dass er dorthin gehört, wo der Vater ist. In den Tempel in Jerusalem. Das, was dem Vater gehört. Und das sagt er seinem irdischen Vater Josef ins Gesicht und Maria. Und damit eröffnet sich sozusagen die Geschichte von Jesus, was er dann über Jahre hinweg gelebt hat. Die Eltern haben es nicht verstanden in dem Moment. Maria und Josef, da heißt es, die Reaktion der Eltern hier, sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete, aber kurz danach heißt es, seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Also die Maria, die hat es die ganze Zeit bewahrt, die hat es nicht verstanden, wovon er redet, wenn er davon redet, dass er beim Vater sein muss. Aber später hat sie es verstanden. Dass Gott sein Vater ist, das haben sowieso alle nicht verstanden. Die Pharisäer haben ihn gehasst dafür, dass er das behauptet hat. Sie haben, in der Bibel steht drin, sie suchten ihn zu töten, weil nicht allein, weil er den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Das war das Problem. Also er redet vom Vater und die Leute hassen ihn, dass er die ganze Zeit davon redet, dass Gott sein Vater ist. Sie haben ihn, weil sie haben den Messias nicht als Sohn Gottes erwartet. Sie haben ihn als menschlichen Fürsten und Befreier und so erwartet, aber in dieser Weise, und dass er derjenige jetzt nur ausgerechnet sein sollte, und dass er die ganze Zeit vom Vater redet, das hat sie gewurmt. Genau, aber Jesus selbst, das Erste, was von ihm als Teenie überliefert ist, ist, dass er vom Vater redet. Und man merkt ja auch die erste Gefühlsregung, die von Jesus überliefert ist. Denn das, was dem Vater gehört, also dieser Tempel in Jerusalem, ist ein Ort der Sehnsucht für ihn. Man merkt das, warum, wie er sagt, warum wundert ihr euch, dass ich hier bin? Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Hier gehöre ich her. Also im Haus des Vaters zu sein, ist ihm wertvoller. Also er ist davon angezogen, mehr als davon, bei seinen physischen Eltern zu sein. In seinem normalen Zuhause zu sein, wo er eigentlich hingehört. Jetzt könnte man sagen, na gut, es geht ja hier um Jesus, er war Gottes Sohn. Was hat es mit uns zu tun? Klar, er ist der Sohn Gottes. Es gibt keinen, der ihm gleich ist. In diese Rolle können wir nicht reinschlüpfen. Aber spannend ist doch dann, wie viel Zeit Jesus damit verbringt, seinen Jüngern den Vater nahezubringen und ihnen sagt, es ist euer Vater auch. Betet so, unser Vater. Er bezeichnet die Jünger als Söhne des Höchsten. Wer ihn aufnimmt, den gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer Frieden stiftet, diejenigen werden als Söhne Gottes bezeichnet werden in der Bergpredigt. Und immer wieder redet er vom Vater, von eurem Vater, vom Vater, vom Vater. Sein gesamtes Wirken als Prediger auch, ja, er hat ja ganz viel gepredigt, besteht in diesen 3 Jahren darin, den Vater und sein Reich zu predigen. Wenig anderes, was dazwischendurch kommt. Und wie viele Gleichnisse er erzählt, wo es um den Vater geht. Das bekannteste, das vom verlorenen Sohn. Jedes dieser Gleichnisse wäre es wert, da genauer reinzuschauen, was über den Vater dort beschrieben ist, wie Jesus den Vater beschreibt. Aber das wollen wir heute nicht machen. Das dauert zu lang. Aber all diese Gleichnisse, die hatten vielfach den Sinn, auf eine einfache und auf eine verständliche Weise den Vater zu erklären. Jesus wollte eigentlich noch viel konkreter werden und noch viel tiefer einsteigen in das Thema Vater. Er wollte es noch in der Fülle beschreiben. Er sagt nämlich zum Beispiel einmal zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 25, dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. Also das klingt fast so, als ob er es bedauert, dass er nicht richtig loslegen kann, was den Vater betrifft. Also immer in Gleichnissen und umschreiben, weil die Leute das sonst nicht verstehen und so. Aber er sagt, es kommt die Zeit, da werde ich Klartext mit euch reden über den Vater. Das ist es, was ihm auf dem Herzen liegt. Was will er verkündigen mit den ganzen Gleichnissen und auch in aller Klarheit und Offenheit den Vater? Irgendwann hat Jesus dann so viel über den Vater geredet, dass es aus Philippus herausplatzt, aus einem der Jünger. Und er sagt, dann zeig uns den Vater. Also er redet vom Vater und Philippus sagt, zeig uns den Vater. Ich lese mal hier diesen Text aus Johannes 14. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir lebt, tut seine Werke. Dieser Abschnitt hier, der ist sehr wertvoll. Denn hier sagt Jesus im Grunde, warum er jahrelang predigend, wundertuend über diese Erde gelaufen ist. Ich meine, habt ihr euch mal gefragt, warum Jesus jahrelang vor seiner Kreuzigung und Auferstehung noch umhergezogen ist und den Leuten live begegnet ist und Wunder getan hat und gepredigt hat? Ich meine, wenn man fragt, warum ist Jesus Mensch geworden, da würden wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ganz intuitiv, naja, um für unsere Sünde zu sterben und den Tod zu besiegen. Ja, aber da hätte es auch gereicht, wenn er auf die Erde kommt und gleich stirbt. Das ist das, was am Kreuz und bei der Auferstehung alles passiert ist, aber das ist ein Moment und davor sind noch mehrere Jahre, wo er sich ganz viel Zeit nimmt, um herzuziehen, Wunder zu tun und zu predigen. Und warum macht er das? Er erklärt hier Philippus, warum er es macht. Warum er neben dem Heilsgeschehen am Kreuz noch diese Jahre davor geschalten hat, sozusagen, und sich so viel Zeit zum Reden und Handeln genommen hat. Nämlich, er wollte zeigen, wie der Vater ist. Das ist der Grund von jahrelangem Umherziehen. Zu zeigen, wie der Vater ist. Er wollte predigen, wie der Vater ist. Sein gesamtes Reden und Handeln war dazu gut, damit wir erkennen, wie der Vater ist. Die Wunder, die er getan hat, die sollen zeigen, wie der Vater zu uns ist. Also es ist ganz spannend, lest mal das Neue Testament, also die Evangelien durch, auch die ganzen Wundergeschichten im Hinblick auf den Vater. Also was zeigt Jesus damit? mit der Art der Wunder, die er tut. Was sagt er damit über den Vater? Die Reden, die er hält, was sagt er damit über den Vater? Also ist ein spannendes Experiment, mal die Evangelien nur unter diesem Blickwinkel mal zu lesen, um rauszufinden, was steckt alles über den Vater drin. Man wird enorm viel finden. Jesus sagt, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Denn der Vater zeigt dem Sohn alles, was er selbst tut. Also Jesus hat nur den Vater nachgemacht. Jahrelang nur den Vater imitiert. Und nur getan, was er den Vater tun sieht. Das heißt, Jesus als Sohn Gottes ist nicht ein Gegenentwurf zum Vater sozusagen. Irgendwie, es braucht noch diesen Pol und den anderen Pol, damit sich das irgendwie ausgleicht oder so. Man hat manchmal die Vorstellung, der Vater im Himmel, das ist der, der eigentlich zornig ist auf die Welt, und dann kommt der Sohn und der besänftigt ihn und biegt das Ganze irgendwie noch zurecht. Aber der Punkt ist, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und dann, also Johannes 3, Vers 16 und Vers 17 heißt es dann, er ist nicht gekommen, um die Welt zu verdammen und zu richten, sondern um sie zu retten. Also es ist im Herzen des Vaters, die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Es gibt da keine Ergänzung, die es braucht irgendwie, dass der Sohn was gerade biegt, was der Vater irgendwie nicht hinkriegt auf der Welt oder so, sondern Jesus tut nur Dinge, die auch der Vater selbst tut. Er repräsentiert den Vater besser als alles andere auf dieser Welt. Und wenn wir wissen wollen, wie Gott als Vater ist, dann gibt es keine klarere Erklärung, als zu schauen, wie Jesus ist. Jedes Wort, jedes Wunder demonstriert das Wirken des Vaters. Er hat selbst gesagt, Johannes 5, Vers 19 stand das, wo er sagt, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Alles zeigt mir der Vater, was der Sohn dann tut. Und Philippus, der bringt es auf den Punkt, er sagt, den Vater zu sehen, das genügt völlig. Das ist eine tiefe Erkenntnis. Beim Vater zu sein, das bringt etwas in uns zur Ruhe, weil es was damit zu tun hat, dass wir nach Hause kommen. Auf den Vater zu schauen, bringt in uns mehr Frieden und mehr zur Ruhe als alles andere auf dieser Welt. Man kann sagen, die Hauptbotschaft von Jesus war der Vater und sein Reich. Seine erste Beschreibung von Gott als Zwölfjähriger, da ging es um den Vater. Und das zieht sich durch die ganzen Jahre bis ans Kreuz. Bis er am Kreuz hängt, der letzte Satz, den Jesus am Kreuz vor seinem Tod spricht, ist folgender. Es sind ja so, man redet so von den sieben letzten Worten Jesu am Kreuz, es sind so in den Evangelien verschiedene Sätze überliefert. Und der letzte Satz, den er sagt, ist, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er gibt sich dem Vater hin. Damit endet, zumindest er kam dann nochmal da als Auferstandener, aber so diese Phase als Mensch, also in seinem Menschsein, die endet mit diesem Satz, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er hat vorher schon gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er hängt am Kreuz und ist im Gespräch mit dem Vater. Manchmal hat man ja so den Eindruck, dass dieser Moment am Kreuz eigentlich die Abwesenheit des Vaters war. Ja? In der Mitte steht ja auch dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da redet er auch mal nicht vom Vater in dem Moment. Ne? Und da sagt er, warum hast du mich verlassen? Und man merkt, wie Jesus ringt. Und worum ringt er? Um die Nähe des Vaters. Das ist seine größte Sorge, sein größtes Leiden in dem Moment am Kreuz. Dass die Nähe des Vaters für ihn nicht mehr greifbar, nicht mehr spürbar war. Also Jesus hängt ja nicht am Kreuz und ruft aus, es tut so weh, ich kann nicht mehr, hört auf damit, das ist ungerecht, ich halte die Schmerzen nicht mehr aus oder so. Wenn man überlegt, welche Worte von ihm überliefert sind, die er am Kreuz gerufen hat, da merkt man ja, was war seine Sorge, sein Leiden in dem Moment. Sein Leiden war nicht, dass er es ungerecht fand und dass es alles furchtbar schmerzhaft ist, was es garantiert war, aber seine große Sorge war die Nähe des Vaters. Und er sagt ja trotzdem, mein Gott. Also man merkt, wie er selbst am Kreuz noch die Nähe Gottes sucht und auch sich der Nähe Gottes bewusst ist, sonst würde er ja nicht mit ihm reden die ganze Zeit. Und es endet wieder damit, mein Vater. Vater, in deine Hände übergebe ich mich. Ich gebe mich dir hin. Das ist das Finale, kann man sagen, seines Lebens hier auf der Erde. Und das geht dann so weit, dass er sagt, ich lebe um des Vaters willen. Johannes 6, Vers 57 steht das. Oder man kann auch übersetzen, ich lebe durch den Vater. Oder halt eben um des Vaters willen. Das ist der Sinn seiner Existenz sozusagen, um des Vaters willen. Also der Lebenssinn ist der Vater. Genau. Jesus repräsentiert den Vater selbst durch alles, was er sagt und tut. Und gleichzeitig demonstriert er aber auch seine Liebe zum Vater, nämlich als Sohn. Also das ist ja halt was ganz Verrücktes in unserem Glauben, was wir erstmal verstehen müssen, dass Gott eins ist in mehreren Facetten. Ja? Und Jesus demonstriert mehreres gleichzeitig auf dieser Welt, als er hier war. Wie der Vater ist, zeigt er, und gleichzeitig zeigt er, wie es geht, den Vater zu lieben und auf den Vater zu hören. Er tut nichts, was er nicht den Vater tun sieht, aber er ist auch gleichzeitig der Sohn. Und er zeigt, was es bedeutet, als Kind des Vaters zu leben. Und darin ist er ein Vorbild für uns. Deswegen macht er auch vor. Und die Jünger wollen wissen, wie geht das? Wie geht das, zum Vater zu beten und dem Vater nachzufolgen und ihn zu lieben? Und er lebt beides gleichzeitig vor. Wir können den Vater letztlich nur erkennen durch den Sohn. Wie der Vater, so der Sohn. Also das trifft auf niemanden besser zu als auf Jesus. Das sagt man ja auch bei uns manchmal, wenn da Ähnlichkeiten zu erahnen sind. Aber bei Jesus trifft es zu 100% zu, wie der Vater, so der Sohn. Und wir erkennen den Vater durch den Sohn. Dafür ist der Sohn auf die Welt gekommen, damit er die Werke des Vaters tut. Damit er zeigt, wie der Vater ist. Alles ist mir übergeben, sagt Jesus, von meinem Vater. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem der Sohn ihn offenbaren will. Ja, das ist so ein verschachtelter Satz. Aber im Grunde sagt er, keiner kann den Vater erkennen, außer diejenigen, denen ich das offenbaren will. Ich zeige das, wie der Vater ist. Wenn wir wissen wollen, wie der Vater ist, dann müssen wir den Sohn kennenlernen. Deswegen ist er gekommen. Denn das ist der Sinn seiner Zeit hier auf der Erde. Neben dem Ereignis am Kreuz, wo er uns den Weg zum Vater freigemacht hat. Jeder ist hier bei Gott, also bei Gott, das ist so faszinierend. Man könnte jetzt ganz viele Texte aufzählen, wo man merkt, wie jeder auf den anderen bezogen ist, der Vater, der Sohn und der Geist. Man kann es nicht trennen, so richtig. Also der Vater sagt zum Beispiel bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Also er verweist auf seinen Sohn, hört auf ihn. Dann der Sohn sagt, ich tue aber doch nur, was der Vater mir sagt. Ich kann nichts anderes tun. Dann nennt der Sohn, also Jesus nennt den Heiligen Geist, die Verheißung des Vaters, jetzt kommt den der Vater geschickt hat. Gleichzeitig sendet der Vater aber den Geist im Namen des Sohnes. Also es gibt ja auf dem Texte, könnte ich euch alle die Textstellen nennen. Dann heißt es aber auch, der Sohn sendet den Geist, der aber nur vom Vater ausgeht. Und diese Interaktion, die zieht sich durch das ganze Neue Testament durch, dann auch weiter durch die Paulusbriefe und so. Aber schon bei Jesus selbst in den Evangelien, da merkt man ganz viel, wie eng das zusammenhängt, wo man merkt, nicht nur das Reich Gottes, sondern Gott selbst ist wirklich wie eine Familie, also der Urtyp von Familie, da wird was in Gott selbst vorgelebt und da ist was angelegt in Gott, was sich durchschlagen wird in alles hinein, was Gott schafft. Und da, wo Menschen Gott nachfolgen, werden sie mit hineingenommen in diese Interaktion, diese Familie. Also es ist ein ganz irrer innerer Zusammenhang. Jesus lebt vor, wie wir Menschen mit Gott leben dürfen, nämlich als Söhne und Töchter. Was ist jetzt so das Besondere an dieser Anrede, unser Vater? Wenn Jesus sein Mustergebet damit beginnt, was kann denn ein Kind dazu beitragen, zum Kind des Vaters zu werden? Also wenn man sich mal überlegt, was tut ein Kind dafür, dass es das Kind des Vaters wird, jetzt so im rein menschlichen Sinne, ja tatsächlich nichts. Ein Kind kann nichts dazu tun, dass es das Kind des Vaters wird. Ein Vater, der ist schon Vater, bevor wir also unser Vater im Himmel, also Gott ist schon unser Vater, bevor wir irgendwas dazu tun oder beitragen können. Kind zu sein ist kein Verdienst, sondern es ist ein Geschenk. Also es ist ja so, dass die Art und Weise, wie Gott die Menschheit geschaffen hat, da ist ja was angelegt von ihm selbst. Jesus sagt ja zum Beispiel auch, Nee, Paulus. Paulus sagt, dass ich deute die Ehe hin auch auf Jesus und die Gemeinde. Also das sind Bilder auch für das, wie Gott funktioniert. Und deswegen, wenn Jesus vom Vater redet und von den Kindern des Vaters, na dann gibt es da Parallelen auch zu dem, wie das menschliche Leben einfach mal funktioniert. Und Kind zu sein, ist einfach Gnade, das ist ein Geschenk. Eine Anrede Gottes, die Jesus uns lehrt, wird also hier schon mal ein Wesenszug Gottes deutlich, nämlich er bringt uns völlig unverdient ins Leben hinein. Das erste Mal, als ich unsere Tochter Laila gesehen habe, oder beziehungsweise sie mich gesehen hat, sie mich als ihren Vater erkannt hat, das war wenige Sekunden nach ihrer Geburt, also ja, wie viel sie da gesehen und wahrgenommen hatte, weiß ich nicht, aber sie lag dann gleich nachdem sie geboren wurde auf dem Bauch von Madalina und wir haben uns angeschaut. Ich war so ein Stück entfernt von ihr und eine ganze Weile angeschaut. Das war einer der heiligsten Momente in meinem Leben. Und sie hat mich als Vater erkannt, sage ich mal. Das war das erste Mal, dass sie mich gesehen hat. Als ihren Vater vorher hat sie vielleicht meine Stimme leise gehört durch die Bauchdecke, aber da hat sie mich gesehen. Und zu diesem Zeitpunkt war sie mir gegenüber noch nicht ein einziges Mal gehorsam. In dem Moment, wo sie mich als Vater gesehen hat, hat sie noch nicht einmal auf mich gehört oder irgendwas Gutes getan, worüber ich mich hätte freuen können. Ich habe ihr 30 Stunden lang gesagt, sie soll endlich rauskommen. Sie hat nicht gehört. Sie hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Mal ihr Zimmer aufgeräumt oder ihre Zähne geputzt. Es war einfach nur völlig unverdient. Sie hat nichts dazu beitragen können. Man wird einfach hineingeboren. Und der Eintritt ins Reich Gottes, wie Jesus ihn beschreibt, ist, dass man hineingeboren wird, und zwar durch den Heiligen Geist. Da ist auch wieder so ein Gedanke so das, der Mutterschaft des Heiligen Geistes auch dahinter. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber wir werden aus dem Geist geboren, sagt Jesus. Der Geist gebärt uns, der bringt uns ins Leben. Und so, indem der Heilige Geist uns ins Leben, also indem wir von Neuem geboren werden durch den Heiligen Geist, durch Wasser und Geist, redet Jesus, in dem Moment wird der Vater zu unserem Vater. Wir erkennen dann den Vater. Und hier wird es jetzt interessant, nämlich die Frage ist, wie erkenne ich Gott wirklich als meinen Vater, indem ich hineingeboren werde in seine Familie durch den Heiligen Geist? Wir erkennen den Vater, wenn wir durch den Heiligen Geist geboren werden. Das Kind kommt sozusagen raus. Also man kann natürlich die Stimme des Vaters, die Stimme Gottes, kann man schon hören im Mutterleib, leise, man kann was erahnen vom Vater, aber dass ich den Vater wirklich erkenne, das passiert in dem Moment, stellt euch vor, wir kommen raus, durch den Heiligen Geist geboren und dann können wir ihn sehen. Und dann können wir in Berührung kommen mit ihm und ihn wirklich erkennen. Dass dieser Vater zu unserem Vater wird und nicht einfach nur allgemein der Vater im Himmel ist, sondern dass ich ihn als meinen Vater erkenne, das ist eine Gnade. Und sie wird uns geschenkt, indem wir vom Heiligen Geist neu geboren werden. Und das können wir uns nicht verdienen. Das steckt schon in diesem Bild der Geburt mit drin. Deswegen sagt Paulus auch in Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist, der bringt Sohnschaft in uns hervor. Dass wir Söhne, auch Töchter werden. Ja, das ist jetzt hier nicht von den Geschlechtern her so gerecht aufgeteilt in der Bibel. Aber Johannes Hartl hat mal gesagt, wer sich daran stört mit Vater und Sohn und so weiter, sagt, er muss auch damit klarkommen, dass er die Braut Jesu ist als Mann. Von daher, es sind die Söhne und Töchter Gottes. Und der Heilige Geist, der bringt das in uns hervor, dass wir wirkliche Söhne und Töchter Gottes werden. Was er nicht hervorbringt, der Heilige Geist, ist Knechtschaft und Sklaverei gegenüber Gott. Es ist kein Geist der Knechtschaft, sagt Paulus, sondern ein Geist der Sohnschaft und es schließt sich gegenseitig aus. Er kann nicht das eine und das andere sein. Das heißt, wenn ich den Vater wirklich als Vater erkannt habe, wenn ich Gott wirklich als Vater erkannt habe, dann kann so ein knechtisches Leistungsdenken keine Rolle mehr spielen in meinem Glauben. in Bezug auf Gott, dann gehört es da nicht rein, weil das, was der Heilige Geist hervorbringt, ist Sohnschaft und nicht Knechtschaft. Und das ist ein ganz spannendes Thema, was man noch viel vertiefen könnte und müsste. Denn das hat ja damit zu tun, wie stehen wir zu Gott? Wie steht Gott zu uns? Wie interagieren wir? Wie stellen wir uns Gott vor? Wenn ich als Christ in Bezug auf Gott und seine Gemeinde leistungsorientiert bin und nicht beziehungsorientiert, dann kann es sein, dass ich wahrscheinlich den Vater zu wenig erkannt habe. Das schließt sich gegenseitig aus. Ein Geist der Sohnschaft kann nicht gleichzeitig ein Geist der Knechtschaft sein. Und daraus gibt es ja einen Ausweg. Also wenn ich merke, im Grunde habe ich es nicht wirklich erfasst, was es bedeutet, Sohn zu sein und nicht Knecht und Sklave Gottes, dann gibt es da einen Weg und das bedeutet, den Vater kennenzulernen, Gott als Vater wirklich kennenzulernen. Da müssen wir uns mit dem Vater beschäftigen. Die Lösung für das Problem ist, eine tiefere Erkenntnis des Vaters zu haben, und das ist das, was Jesus jahrelang versucht hat, wo sich alle Mühe gegeben hat, genau das in die Menschen einzupflanzen. Und dafür brauchst du den Heiligen Geist. Ich will mal eine Hypothese aufstellen, die ich aus diesem Bibeltext her ableite, aus dem Römertext. Christen, die mit Gott als Vater weniger anfangen können als mit Gott als Richter, das sind ja zwei Facetten von Gott, die beide biblisch sind. Aber wenn ich als Christ weniger damit anfangen kann, dass Gott ein Vater ist, aber viel mehr damit anfangen kann, dass Gott ein Richter ist, dann könnte es aus meiner Sicht von diesem Text her sein, dass es mit einem Mangel an Heiligen Geist in meinem Leben zu tun hat. Denn, also ich sage nicht, dass man dann nicht gerettet sein kann, aber sie haben vermutlich einen Mangel an Geist, also wir, wenn uns das betrifft, weil wir den Vater so schwer erkennen können als Vater. Denn der Geist der Sohnschaft macht den Unterschied. Der Heilige Geist ist der Geist der Sohnschaft. Es ist ja so, Gott wird ja nur für diejenigen zum Richter werden, die nicht seine Kinder sind. Jesus sagt das in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das heißt, Gott ist Richter, aber nur für diejenigen, die nicht seine Söhne und Töchter sind. Deswegen, wenn Gott mein Vater ist, dann ist er nicht gleichzeitig mein Richter. Der Geist der Sohnschaft ist nicht gleichzeitig der Geist der Knechtschaft. Ich verstehe das so, also Gott ist für uns entweder Richter oder Vater. Und was er von beiden für uns ist, das entscheidet, ob wir seine Söhne geworden sind, Töchter oder eben nicht. Das heißt ja auch, dass seine Kinder mit ihm gemeinsam richten werden und nicht gerichtet werden. Denn das Gericht ist vorweggenommen, indem Jesus für uns bezahlt hat, wenn wir das für uns angenommen haben. Also wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Nämlich die Söhne und Töchter des Vaters sind, die das Erbe des Vaters mit antreten werden. Also ich finde es von daher wichtig, in uns immer wieder mal zu prüfen, wo unsere Schwerpunktsetzung ist, im Blick auf Gott. Ob das dieselbe Schwerpunktsetzung ist wie bei Jesus. Gott hat verschiedene Facetten und verschiedene Seiten, aber man muss immer mal schauen, wo hängt das Übergewicht bei unserer Vorstellung von Gott. Also Jesus gibt da was vor, von der Gewichtung her. Und die Frage ist, ist es bei uns ähnlich oder anders? Dann wäre das ein Anlass, sich ganz neu auf die Suche zu machen, welchen Gott lehrt denn eigentlich Jesus? Also wer ist der Vater, von dem Jesus die ganze Zeit redet? Wird der Vater überschattet von anderen Vorstellungen, die wir von Gott haben? Diese anderen Vorstellungen, die können ja durchaus auch wahr und richtig sein, aber wenn die Gewichtung sich vom Vater weg verschiebt, dann wird das ganze Ding schief. Das wäre aus meiner Sicht einfach nicht die Gewichtung, die wir bei Jesus sehen, die Jesus rauf und runter demonstriert und lehrt. Wirklicher Glaube hat immer was damit zu tun, dass wir auf den Vater schauen. Weil Glaube heißt Vertrauen. Also Glaube ist Vertrauen, ist ein Beziehungswort. Das ist nicht Glaube, schon wieder ein Thema für sich, aber Glaube bedeutet ja nicht einfach Wissen, sondern Glaube bedeutet Vertrauen. Das setzt die Beziehung zum Vater voraus. Der gesamte Glaube baut darauf auf, dass wir auf den Vater schauen. Jesus beginnt sein Gebet mit dem ersten Wort, unser Vater. Damit geht alles los. Damit geht alles Beten los. Also mit dem Erkennen des Vaters, mit dem Blick auf den Vater und mit dem Ansprechen des Vaters, da geht alles echte und wahre Beten und Glauben los in unserem Leben. Das ist die Grundlage, auf der alles aufbaut, was an Glaubenserkenntnissen, Glaubenstaten aus unserem Leben hervorgehen wird. Wenn das nicht am Anfang steht, dann wird alles Beten und Glauben schräg und es wird geistlich auch schwach und wirkungslos. Es muss alles aus der Beziehung mit dem Vater herauskommen. Wenn Jesus sagt, ich kann nichts tun, als was ich den Vater tun sehe, wie könnten wir denn denken, dass wir es besser können als Jesus? Deswegen muss am Anfang unseres Weges mit Gott eigentlich stehen, dass wir den Vater wirklich erkennen. Und ich habe gemerkt, als ich mich mit dem Thema hier nochmal beschäftigt habe, das hat mir selber nochmal eine neue Welt eröffnet, weil ich gemerkt habe, diese Schwerpunktsetzung, die ist mir vorher in der Form noch nicht aufgefallen. Und wenn ich diese ganzen Texte lese, merke ich, ich kann euch hier weitergeben, was ich jetzt hier gelesen habe, aber ich bin selber angespornt jetzt, mich neu auf die Suche zu machen, wer eigentlich der Vater ist. Weil ich merke, das ist so grundlegend, das ist also die Basis für fast alles, kann man sagen. Paulus sagt, dass der Vater alle Dinge erschaffen hat und wir auf ihn hin erschaffen wurden, steht es in der Bibel, in 1. Korinther 8, Vers 6. Also auf den Vater hin erschaffen, das heißt mit Blick zum Vater, in Bezug zum Vater, nicht isoliert vom Vater oder mit dem Blick irgendwo anders hin, sondern unsere Bestimmung und unsere Berufung ist, auf den Vater hinzuschauen und zu ihm hinzuleben, ihm näher zu kommen. Das bedeutet, wenn wir in unserer Berufung leben wollen, dann bedeutet das, mit dem Blick zum Vater zu leben und den Blick von ihm nicht abzuwenden. Und wenn ich das tue, dann werde ich selbst zum Vater für andere. Das ist was, wo wir in den nächsten Wochen dann nochmal drauf eingehen wollen. Ich werde zum Vater für andere, indem ich den Vater erkenne. So wie Jesus als Sohn auf den Vater geschaut hat und indem er das getan hat, was er den Vater tun sieht, konnte er sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also er wurde selber zum Vater für alle, die ihm nachgefolgt sind und auch für uns. Und da nimmt er uns mit hinein. Er sagt an anderer Stelle, trägt er seinen Jüngern auf, die Werke zu tun, die er getan hat. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wir stehen auch ein Stück weit in dieser Sendung Jesu, das natürlich in unvollkommener Weise und fragmenthaft zu leben, was Jesus gelebt hat. Und in dieser Berufung zu stehen, in der Jesus stand, nämlich zu tun, was der Vater tut, auf den Vater zu schauen und damit selbst zu Vätern und Müttern zu werden für andere. Väterliches Denken und Fühlen und Handeln, das wird aus der Begegnung mit dem Vater in uns hervorgebracht. Und sind dann so die Themen, um die es in den nächsten 3 Wochen geht. Also nächste und übernächste Woche, da wollen wir erstmal schauen, was die Bibel über die verschiedenen Generationen sagt. Also ich habe jetzt mal so das mittlere Alter so ein bisschen rausgelassen, weil die zwei Pole, die wir auch in der Bibel finden, ist eigentlich, hängt wieder damit zusammen, Kind und Eltern zu sein. Also deswegen so die Jugend und das Alter. Und irgendwo hat man natürlich eine Übergangsphase, und wo man dann möglicherweise beides auch hat, Kinder und Eltern. Aber wir finden in der Bibel eine ganze Menge Gedanken dazu, was es bedeutet, auch Kindheit und Jugend aus der Sicht Gottes zu sehen. Und dann auch das Alter aus der Sicht Gottes zu sehen. Und das erwartet hoffentlich auch alle von uns noch. Deswegen macht es schon Sinn, auch so darüber mal so Gottes Perspektive reinreden zu lassen. Und in 3 Wochen, wollen wir dann nochmal schauen, wie Gott die Generationen zusammenbringt. Und wie das miteinander interagiert. In Elternschaft und Kindschaft. Im geistlichen Sinne auch. Und Jesus selbst ist dabei das Vorbild als Vater, als der den Vater repräsentiert und gleichzeitig als Sohn. Und ich finde zumindest diese Themen total spannend. Als ich mich jetzt hier damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, also allein dafür hat es sich für mich schon gelohnt. Das ist wirklich lohnenswert, weil das ist wie so die, man könnte sagen, die Angel, wo die Tür drin hängt. Also da kommt was in Bewegung, wenn unser Bild vom Vater und was es bedeutet, als Sohn und Tochter des Vaters zu leben, wenn das steht, dann kann es losgehen. Also dann ist die Glaubenstür wirklich geöffnet für uns. Ich will nochmal beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns den Vater so vollkommen gezeigt hast. Und gleichzeitig will ich dir sagen, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe bisher so wenig verstanden und ich brauche es, dass du mir den Blick für den Vater neu öffnest und dass du mir zeigst, was es bedeutet, Sohn zu sein. Und ich bete das auch stellvertretend für uns hier, dass wir wirklich Söhne und Töchter werden, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen. Herr, ich bitte dich, dass wir hineingeboren werden in dein Reich, in dein Haus, dass wir Heimat finden bei dir, dass wir wirklich sagen können, wir leben auf dich hin. Dass unsere größte Sehnsucht wird, beim Vater zu sein, so wie es deine größte Sehnsucht war, Jesus. Und ich bete, dass wir es genauso wenig aushalten können, wenn wir die Nähe des Vaters gerade nicht greifbar haben. Dass wir es genauso wenig aushalten können wie du. Wo wir dann auch sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie komme ich zurück in die Nähe des Vaters? Und ich bitte dich, dass diese Sehnsucht von dir neu geschaffen wird in uns. Und dass wir neu verinnerlichen, wie der Vater ist, wie er auch in unserer Zeit ist. Wie er zu uns steht und wie er uns sieht. Und wie er uns einbaut in seine Pläne, die höher sind als alles, was wir uns menschlich nehmen könnten. Wir wollen dich ehren und dich loben und anbeten dafür, dass du das vollkommene Abbild des Vaters hier unter uns auf dieser Erde warst. Und wir wollen dir nachfolgen, Herr. Amen.